Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Das Regionaljournal Bären Fribourg-Wallis. Er ist schuldig, sagt der Einzelrichter in Biel. Der Ricardo Lomengo hat Wahlfälschung gemacht. Er kann nicht heimgehen, sagt das Walliser Kantonsgericht. Der Bernard Appa muss im Gefängnisspital bleiben. Sie wird nicht etwas bringen, sagen die Grossrätinnen und Grossräte aus dem Seebezirk. Yvonne Stempel-Horner wird Freiburger Grossratspräsidentin. Und um 17:45, Willkür und Selbstherrlichkeit gibt es in der Berner Regierung heute nicht mehr, sagt der Staatsrechtler Ulrich Zimmerli. Ein Gespräch über die Folgen der Berner Finanzaffäre vor 25 Jahren im zweiten Teil der Sendung. Das Wetter, Wind und Regen hin und morgen durch den Tag, aber relativ mild bei rund 13 Grad. Am Mikrofon ist die Priska Delberg. Und Brigitte Moder mit den Nachrichten.
Schuldspruch für den SP-Nationalrat Ricardo Lomengo. Das Strafenzugericht Biel-Nidau hat ihn wegen Wahlfälschung verurteilt. Zu 1'800 Franken Geldstrafe, bedingt auf 2 Jahre und einer Buss von 540 Franken. Ihm ist vorgeworfen worden, der Ricardo Lomengo hat bei den Grossratswahlen von 2006 44 Wahlzettel für andere Wähler ausgefüllt. Er will das Urteil weiterziehen. Der Walliser Hanfbauer Bernard Rappa darf seine Haft nicht unterbrechen. Das Kantonsgericht hat sein Gesuch abgewiesen und damit der Entscheid von Justizdirektorin Esther Weber-Kalbermatten gestützt. Der Bernard Rappa ist zurzeit zu Genf im Spital, weil er wegen seinem Hungerstreik schlecht zu Weg ist und die Haft darum nicht im Gefängnis absitzen kann. Das Akutspital Niederbitt geht Anfang April zu und wird auf dann in ein Gesundheitszentrum umfunktioniert. Das hat die Spitalregion Oberaargau mitteilt. 50 Vollzeitstellen, vor allem im Pflegebereich, gehen dadurch verloren. Es soll einen Sozialplan geben. Die Personalverbände verlangen jetzt, dass der Kanton Bern den Sozialplan finanziert. Und der Kanton Bern soll konsequent erneuerbare Energien fördern. Das verlangt die Initiative Bern Erneuerbar von den Grünen, die für das Anliegen gut 17'000 Unterschriften gesammelt haben. Die Initiative sei gültig, sagt jetzt die vorberatende Kommission vom Grossen Rat. Inhaltlich soll der Grossrat aber erst darüber reden, wenn die Abstimmung über einen Ersatz vom AKW Mühleberg durch ist. Das ist dann Mitte Februar. Die Grünen vom Kanton Bern taxieren das Vorgehen vor Kommission als, Zitat, taktisches Manöver.
Die Strafeinzelrichterin hat also entschieden. Der Ricardo Lomengo hat im Jahr 2006 bei den Berner Grossratswahlen Wahlzettel gefälscht. Der Christian Strübin hat den Prozess heute im Bieler Amtshaus mitverfolgt. Wie hat der Richter in den Schuldspruch begründet?
Ja, die Gerichtspräsidentin hat sich der strengen Auslegung vom Gesetz und namentlich von den noch strengeren Gesetzen im Kanton Bern angeschlossen. Und das bedeutet, dass halt in Gottes Namen hier in diesem Fall Wahlzettel fälschlicherweise von den falschen Leuten ausgefüllt worden. Und damit ist für die Einzelrichterin der Straftatbestand von der Wahlfälschung eben erfüllt. Sie sagt, der Autor von so falschen Zetteln sei halt verantwortlich und da spielt es keine Rolle, was die Absichten dahinter waren oder welchen Weg, dass die Zettel genommen haben. Sie sind immerhin angekommen im Wahlbüro.
Wie hat der Ricardo Lomengo das Urteil aufgenommen heute?
Der Ricardo Lomengo und sein Verteidiger waren völlig konsterniert nach dem Urteil. Der Anwalt hat bereits bekannt gegeben, dass er das Urteil weiterzieht. Das geht also weiter ans Obergericht. Und im Raum ist ja noch gestanden die Frage vom Rücktritt, wo die SP vom Ricardo Lomengo gefordert hat, im Fall von einer erstinstanzlichen Verurteilung. Die ist jetzt passiert. Und er lehnt aber sofortigen Rücktritt aus dem Nationalrat ab. Er sagt, er will sich da mit seiner Partei noch besprechen und im Übrigen gäbe es eben eine zweite Instanz.
Soweit der Christian Strübin aus dem Bieler Amtshaus. Und was sagt der Präsident von der bernischen SP, der Roland Naf, jetzt zu dem Urteil? Immerhin ist ja der Ricardo Lomengo seit 3 Jahren Nationalrat für die SP vom Kanton Bern.
Wahlfälschung ist für die SP etwas, was schlicht und einfach nicht akzeptabel ist. Wenn man Wahlzettel manipulieren, tut man indirekt die Basis, das Fundament unserer Demokratie infrage stellen, nämlich Wahlen. Und aus diesem Grund fordern wir vom Ricardo Lomengo den Rücktritt.
Jetzt ist ja das ein Urteil in der ersten Instanz. Der Verteidiger hat schon angekündigt, er will Berufung einlegen. Müsstet ihr das nicht abwarten?
Nein, das tun wir nicht abwarten. Ich denke, wenn eine erste Instanz zum Schluss kommt, dass dort eine Manipulation von Wahlzetteln vorliegt, dann ist das für uns klar, und zwar klar politisch. Selbstverständlich gibt es nachher noch einen juristischen Weg, aber das können wir aus politischer Sicht nicht akzeptieren. Darum fordern wir in jedem Fall den Rücktritt von Ricardo Lumengo.
Das sagt der Roland Neff, der Präsident von der SP vom Kanton Bern, in einer ersten Reaktion befragt hat, der Peter Brandenberger. Das Walliser Kantonsgericht hat heute einen weiteren Rekurs von Bernard Rappa abgelehnt. Er muss also auf der Gefängnisabteilung vom Genfer Kantonsspital bleiben. Ich habe den Wallis-Korrespondent Reinhard Eier gefragt, bedeutet das Todesurteil für den Bernard Rappa?
Das würde ich so nicht sagen, weil es heisst eigentlich nur, dass er kein Urlaub jetzt bekommt. Auf der anderen Seite haben die Ärzte allerdings bisher zumindest abgelehnt, ihn zwangszernähren. Das allerdings steht jetzt wieder in Frage, weil nach dem Urteil vom Kantonsgericht die Ärzte sich nochmal überlegen wollen, ob nicht doch eine Zwangsernährung möglich wäre. Sie wollen noch heute oder spätestens morgen darüber informieren. Aber die Situation zeigt auch, dass da ein Dritter immer mehr in Verantwortung kommt, nämlich er selber, was dadurch, dass er den Hungerstreik abbricht, natürlich auch das Sterben könnte verhindern und könnte weiterleben. Das müssen wir ja selber entscheiden.
Was weiss man eigentlich über seinen Gesundheitszustand?
Eigentlich nur, was sein Anwalt sagt, dass es schlecht geht. Alle anderen halten eigentlich dicht. Man weiss nicht, wie es mir wirklich geht, ausser das, was der Anwalt als seinen Vertreter sagt.
Jetzt hat ja der Anwalt, den ihr hier ansprecht, Reinhard Eier, schon angekündigt, der Gegen vor Bundesgericht. Nochmal, was erhofft er sich denn von dem?
Also ich habe ihm die Frage auch gestellt und er sagt mir einfach, die Tatsache, dass die Ärzte eine Zwangsernährung verweigern, eine neue Situation schaffen. Das Bundesgericht hat ja gesagt, im Zentrum stehen ganz klar die Forderung, man müsse Bernard Rappa am Leben erhalten. Wenn das mit Zwangsernährung jetzt aber nicht gegangen, dann müssen wir halt den Urlaub geben. Das ist die Begründung. Dem setzen allerdings die Juristen im Kanton hier entgegen, dass das Verhalten von den Ärzten dem Bundesgerichtsurteil widersprechen, also rechtswidrig sein, und es ginge nicht an, dass ein rechtswidriges Verhalten darf diktieren, was recht und nötig sei.
Es steht ja dem Bernard Rappa noch ein weiteres Verfahren bevor. Was kommt dann auf ihn zu?
Also er wird am 3. Dezember nochmal vor dem Richter stehen für ähnliche Verbrechen oder Vergehen, was er schon mal verurteilt worden ist. Da ist natürlich auch keine gute Perspektive für ihn. Es steht die Begnadigung, das Begnadigungsgesuch vom Kantonsparlament, jetzt nächste Woche an. Und das Vermuten ist, dass das wahrscheinlich nicht angenommen wird, das Begnadigungsgesuch. Und der ist heute noch bekannt geworden, dass sein Bürohof, was er ja immer als seine Heimat bezeichnet hat, dass der im Rahmen von Konkursverfahren gegen ihn jetzt verkauft worden ist, dass er also eigentlich in dem Sinne nicht zurück heim kann. So gesehen sind die Aussichten für den Bernard Rappa effektiv nicht gerade sehr rosig.
Der Reinhard Eier über den Bernard Rappa. Der Freiburger Grosse Rat hat heute die Leute gewählt, die nächstes Jahr in diesem Kanton die höchsten Ämter haben. Gerade dreimal kommen die Deutsch-Freiburger in die Kränze. Staatsratspräsident wird der Erwin Jutzet. Das Präsidium vom Kantonsgericht übernimmt der Roland Henninger. Und Grossratspräsidentin ist Yvonne Stempfl-Hurner. Mit ihr verkommt der Seebezirk wieder einmal ein politisches Aushängeschild. Herbert Ming.
1999 war mit Elisabeth Loy das letzte Mal jemand aus dem Seebezirk Grossratspräsidentin gewesen. Und der letzte Regierungsvertreter, der Hans Bächler, hat vor bald 20 Jahren aufgehört. Yvonne Stempfl-Hurner ist aus dem oberen Seebezirk von Guschelmuth, wo sie Gemeindepräsidentin war. Im Grossrat ist sie für die CVP seit 14 Jahren. Soziale Fragen wie alte Menschen, Behinderte, die Schulen sind Themen für theologisch gebildete Politikerin. Zu Gurmus leitet sie als Altersheim. Für was will sie sich als Grossratspräsidentin einsetzen?
Ich möchte eigentlich Propaganda machen für Politik und dass das eigentlich zum Wohl der Menschen ist. Und gerade weil wir das nächste Jahr Wahlen haben, auch ein bisschen die Leute animieren, dass sie sich doch die engagieren für Politik.
Dann sieht sie sich durchaus als Vertreterin von ihrem Bezirk.
Manchmal hört man ja, der Seebezirk ist ein bisschen im Hinterliegen vis-à-vis im Kanton und so. Ich sehe das nicht unbedingt so. Der Seebezirk ist eben mehrsprachig, ist vielfältig, kulturell, religiös. Und das möchte ich auch ein bisschen überbringen. Und vor allem möchte ich den Welschen Regionen sagen, ich bin eine Seebezirklerin und nicht eine Senslerin.
Seebezirkler-Politikerinnen und Politiker sehen gerne jemanden von ihnen im höchsten Amt vom Kanton, auch wenn man um einen beschränkten Einfluss weiss.
Die Präsidentin vom Grossen Rat hat doch einiges zu sagen, sie kann ein Netzwerk aufbauen und kann durch das auch die Anliegen vom Seebezirk den Rest vom Kanton näher bringen.
Wir stehen eigentlich sehr gut an, aber doch gibt es einige Lücken, sei das auch ein paar Sachen in der Schule, im Verkehr, und da kann sie sicher auch unterstützend helfen.
Mit der Wahl bin ich überzeugt, dass der Seebezirk sicher mehr beachtet wird, insbesondere wenn es um Entscheiden geht, dass man auch in der Presse mehr Echo hat.
Das ist eine schöne Gelegenheit, dass sie als Botschafterin vom Seebezirk wirken kann und mit sehr vielen Leuten ins Gespräch kommt und dass der Kanton wieder mal ein bisschen den Seebezirk anschaut.
Man wird viel von ihr hören, man wird viel auch von ihren Wertungen vielleicht, die sie hat vom Leben gehört, und die Bevölkerung kann sehr stolz sein.
Sagen die Politikerinnen und Politiker aus dem Freiburger Seebezirk über die neue Grossratspräsidentin Yvonne Stempfel-Horner. Am 11. November 1985, also genau heute vor 25 Jahren, haben der Werner Martignoni von der SVP und der Hans Kreienbühl von der FDP ihren Rücktritt aus der Berner Kantonsregierung bekannt gegeben. Sie haben damit die Konsequenzen gezogen aus der Berner Finanzaffäre, Sabine Gursche.
Angefangen hat die Finanzaffäre im August 1984, wo der Revisor Rudolf Hafner aufdeckt, dass die Berner Regierung unter anderem Zahlungen aus dem Lotteriefonds an die Berntreue Volksdemokratik im Jura hat gemacht. So Sachen seien im Interesse vom Staat passiert, hat sich die Regierung dann verteidigt. Der hat aber der Rudolf Hafner im November 1985 nachgedoppelt und Dokumente vorgelegt, die gezeigt haben, dass die Regierung auch Steuergelder für sich selber zweckentfremdet hat. Zum Beispiel für eine Reise nach London an einem Shootmatch oder für das Flicken vom privaten Jaguar. Und da war die Begründung vom Staatsinteresse nicht mehr haltbar gewesen. Der öffentliche Druck ist grösser geworden, so dass der Werner Martignoni von SVP und der Hans Kreienbühl von FDP ihren Rücktritt haben müssen bekannt geben. Die Finanzaffäre hat auch abgesehen von diesem Doppelrücktritt ein politisches Erdbeben ausgelöst. 1986 haben Bernerinnen und Berner zum ersten Mal eine rot-grün dominierte Regierung gewählt. Und ein Jahr später haben sie den Auftrag für eine neue Verfassung erteilt. So ist der Kanton Bern 10 Jahre nach der Finanzaffäre zu einer modernen Verfassung gekommen. Die erste in der Schweiz, die drinnen das Öffentlichkeitsprinzip für Behörden festgeschrieben hat.
Und der frühere Staatsrechtsprofessor Ulrich Zimmerli hat maßgeblich an der Verfassung mitgeschafft. Der Jörg Andre hat mit ihm über die Zeit nach der Finanzaffäre geredet.
Ulrich Zimmerli, schauen wir mal zurück in die Zeit, denn 1984, 1985, vor 25 Jahren, haben zwei Mitglieder von der Berner Regierung gesagt, sie treten nicht mehr zu den Wahlen. Ist das ein Schritt gewesen, der von euch aus gesehen richtig und nötig war?
Er ist sicher konsequent gsi. Es ist die persönliche Schlussfolgerung von zwei Betroffenen und von der her gesehen hat es sicher zu einer Entkrampfung von der politischen Situation beigetragen.
Wie hat sich unmittelbar nachher, eben es ist dann das Wahljahr 1986, wie hat sich das in der politischen Diskussion in dieser Zeit niedergeschlagen?
Ja, die Wahlen haben ja dann nachher schon ein bisschen zu einem Erdbeben geführt. Ich glaube, die Wahlen waren das Erdbeben, wo die FDP ihre beiden Sitze verloren hat und Frau Robert oder Benjamin Hofstetter reingekommen sind. Das hat schon ziemlich Erstaunen ausgelöst, auch gesamtschweizerisch, und hat schon, glaube ich, einiges bewegt, ja, in der bernischen Politik. Und auch die ganze Diskussion nachher um die neue Verfassung hat eigentlich dann angefangen.
Ihr, Ulrich Zimmerli, seid dann in dieser Begleitgruppe gewesen, die geholfen hat, die Verfassung auszuschaffen. Ist die Arbeit ganz im Zeichen von dieser Finanzaffäre gestanden oder seid ihr völlig frei gewesen bei euren Überlegungen und Entscheiden?
Also wir sind als Wissenschaftler selbstverständlich immer frei gewesen, aber wir sind geprägt gewesen durch den Handlungsbedarf, und das hat beispielsweise im Grundrechtskatalog, im Oberaufsichtsbereich, hat das dazu geführt, dass wir dort gewisse Ideen eingebracht haben, die wir gefunden haben, die sind neu.
1992 war dann die Abstimmung über die neue Verfassung und die ist überraschend deutlich angenommen worden. Was ist das denn für euch für ein Zeichen gewesen von der Berner Bevölkerung?
Ein für mich eindrückliches Zeichen vom Aufbruch und auch ein Zeichen, dass Bernerinnen und Berner erwartet, dass man mit der neuen Verfassung die Vertrauensbasis wieder herstellen kann, die in dieser Finanzaffäre doch ein bisschen gelitten hat.
Was ist die Stärke von dieser neuen Verfassung von euch aus gesehen?
Also es ist sicher der Bereich Grundrecht, wo wir ein paar Neuerungen haben eingeführt, unter anderem eben da das Öffentlichkeitsprinzip, die ganze Frage von der Informationspolitik von der Behörde ist verfassungsrechtlich abgestützt worden und nachher auch das Zusammenspiel zwischen Regierung und Parlament, wo wir doch gewisse Sachen können einmal fixieren, wo nachher von anderen Kantonen auch aufgenommen worden. Zum Beispiel eben das Öffentlichkeitsprinzip von, ich glaube, es war Neuenburg, Schaffhausen, St. Gallen. Und dann natürlich auch in der Bundesverfassung zu gewissen Diskussionen geführt hat. Zum Beispiel auch die ganze Frage von den Sozialrechten und Sozialzielen. Da sind wir relativ früh gewesen mit dieser Diskussion.
Kann man denn sagen, dass man mit der neuen Verfassung solche Vorfälle wie eben der Finanzaffäre der Riegel geschoben hat?
Ja, der Riegel ist geschieben, kann man Fehlleistungen nicht, aber man kann ein Dispositiv aufziehen, das sollte als, sagen wir mal, Frühwarnsystem funktionieren, dass man sehr rasch merkt, wenn etwas in dieser Tätigkeit schief läuft. Das ist ja der Zweck von der Oberaufsicht, aber es darf die Oberaufsicht vom Parlament über die Regierung nie dazu führen, dass die Aufgaben vermischt werden. In der Regierung muss oberste Exekutive bleiben, es darf keine Nebenregierung geben, aber man muss heute Instrumente haben, um eben rasch zu erkennen, wenn etwas nicht gut läuft.
Hat sich von euch aus gesehen, jetzt mit der neuen Verfassung auch so ein bisschen das Selbstverständnis verändert von den Politikerinnen und Politikern?
Ja, das ist vielleicht gerade ein bisschen ein grosses Wort, aber also wenn ich zurückdenke, was nachher auch auf der Bundesebene passiert ist, dann stelle ich einfach fest, dass man sich besser bewusst geworden ist, was für Recht, aber auch Pflichten Parlamentarierinnen und Parlamentarier in diesem Zusammenhang haben. Aber ich möchte in diesem Zusammenhang eben auch Pflichten betonen. Es geht nicht darum, dass man da einfach irgendetwas gegen Grübel ohne Konzept, sondern es müssen klare Spielregeln bestehen und ich glaube, die haben wir heute.
Wir haben mit anderen Zeitzeugen von denen noch geredet oder einer davon hat dann gesagt, ja, das sei heute wieder ein bisschen schwächer geworden. Also das Parlament sei vor allem mit sich selber beschäftigt, mit seinen Motionen und Vorstößen behandeln und die Kontrolle von der Regierungsarbeit, die käme zu kurz. Wie beurteilt ihr das?
Ja, es gibt immer so ein bisschen eine Wellenbewegung, wenn ich das jetzt so ein bisschen aus der Rückschau anschaue. Es kommt doch ein bisschen darauf ab, was für Probleme gerade anstehen. Es ist sicher eine Tatsache, dass die Vorstossflut immer noch besteht. Und es ist sicher so, dass man manchmal Mühe hat, sich zu konzentrieren auf gewisse Sachen. Aber was mich noch beeindruckt ist, auch gerade aus der jüngsten Zeit auch beim Bund, ist, dass man die Arbeit von der Geschäftsprüfungskommission oder Aufsichtskommission, dass man die sehr professionell aufzieht, dass man sich, glaube ich, schon bewusst ist, was das heisst, dass man nicht leichtfertig irgendwelche Schnellschüsse rauslässt, dass man sich auch probiert, Spielregeln zu halten, dass man zuerst untersucht, bevor man irgendetwas kommuniziert. Natürlich gibt's mehr oder weniger gute Phasen, aber insgesamt würde ich sagen, ist das gut, weil es, anders als früher, ist eigentlich die Mitwirkung in den Oberaufsichtskommissionen nicht mehr den Anfängerinnen und Anfängern überlassen, sondern es sind erfahrene Parlamentarier, die sich jetzt mit dem befassen. Und Parlamentarierinnen, selbstverständlich.
Gibt's denn, Ulrich Zimmerli, die denn sprichwörtliche Willkür beim Regieren? Gibt's denn die überhaupt noch?
Ja, das ist immer ein schöner Spruch gewesen. Ja, der schönste im Regieren sind die Willkür. Aber ich glaube, das ist, von dem kann man heute nicht mehr reden. Die Kontrollmechanismen, die sind viel zu griffig. Und da dazu gehören selbstverständlich auch die Medien. Und da gehört die Publizität von der Regierungstätigkeit dazu. Die Möglichkeit, eben sich hautnah zu informieren über das, was da geht. Also ich sehe jetzt eigentlich keine Reservat von Willkür mehr in der Regierung. Das kommt alles aus.
Also wer eine Finanzaffäre, wie sie 1984 stattgefunden hat, wäre eigentlich heute nicht mehr möglich?
Ich glaube es nicht, dass das noch möglich wäre, weil dann hat es so Verflechtungen gehabt, personelle, in diesen Aufsichtsgremien. Also, beispielsweise, dann zumal ist der Sekretär von der Staatswirtschaftskommission, ist gleichzeitig Sekretär gewesen von der Finanzdirektion. Jetzt, heute haben wir eine strikte, autonome Finanzkontrolle, die ein Budget hat, wo das Parlament genehmigt, die Wahl vom Chef von der Finanzkontrolle muss bestätigt werden durch das Parlament. Es ist ein direkter Zugang da zu den Aufsichts- und Oberaufsichtskommissionen im Kanton Bern und beim Bund. Und von der her glaube ich nicht, dass so etwas noch möglich wäre.
Sagt der früher SVP-Ständerat und Professor für Staatsrechter Ulrich Zimmerli im Gespräch über die Folgen von der Berner Finanzaffäre. Alle unsere Beiträge von gestern und heute zu der bernischen Finanzaffäre findet ihr im Internet im Dossier unter regionaljournal.ch. Nochmal die Nachricht aus der Region, Brigitte Mader.
Der Berner SP-Nationalrat Ricardo Lumengo ist wegen Wahlfälschung verurteilt worden zu einer Geldstrafe und einem Buss. Er hat bei den vorletzten Kantonswahlen 44 Wahlzettel für andere Wähler ausgefüllt. Das hat das Gericht jetzt als Wahlfälschung taxiert. Der Ricardo Lumengo will das Urteil weiterziehen und seine Partei, die SP, sagt, jetzt müsse er aus dem Nationalrat zurücktreten. Der Walliser Hanfbauer Bernard Rappa darf seine Haft nicht unterbrechen. Das Kantonsgericht hat sein Gesuch auf Hafturlaub abgewiesen, gleich wie vorher schon die Walliser Justizdirektorin. Der Bernard Rappa ist zurzeit in Genf im Spital, weil er wegen seinem Hungerstreik schlecht zu Weg ist und die Haft darum nicht im Gefängnis absitzen kann. Das Akutspital Niederbitt geht Anfang April zu und wird auf den in ein Gesundheitszentrum umfunktioniert. Das hat die Spitalregion Oberaargau mitteilt. 50 Vollzeitstellen gehen dadurch verloren. Und der Freiburger Grossrat hat die Präsidien neu bestimmt. An der Spitze der Regierung steht nächstes Jahr der Erwin Jutzet von SP und das Parlament leitet Yvonne Stempfel von CVP aus dem Seebezirk.
Regen und Wind prägen das Wetter morgen. Die Prognose von Felix Blumer von SF Meteo.
Am Abend setzt vom Jura her Regen ein. Dazu kommt starker bis stürmischer Südwest bis Westwind auf. Bereits in der ersten Nachthälfte gibt es auf der Jurahöhe oben Windspitzen gegen etwa 120 km pro Stunde. Im Flachland macht sich der Sturm wahrscheinlich erst nach Mitternacht bemerkbar, das dann mit Maximalböen bei rund 60 bis 80 km pro Stunde. Die Schneefallgrenze liegt bei rund 1800 Meter. Ganz am Anfang, wenn gerade der Regen einsetzt, dann ist sie wahrscheinlich stellenweise ein bisschen tiefer, das vor allem im Goms. Montag geht es dann grau und windig weiter und es fällt immer wieder Regen, vor allem im Unterwallis, an der Freiburger Alpen und dann auch im Jura kann es ergiebig regnen. Es ist morgen mild, die Höchstwerte liegen am Jura-Südfuss bei etwa 13 Grad, im Zentralwallis bei rund 11 Grad. Am Samstag ist es weiterhin sehr mild mit rund 14 Grad, dazu überall ziemlich sonnig. Gegen den Abend kommt starker, am Sonntag dann stürmische Föhn auf. Am Sonntag ist es zwar immer noch recht freundlich, am Nachmittag ziehen dann aber doch über dem Jura erste dichtere Wolken auf. Die Höchsttemperaturen liegen allgemein bei 13 Grad, in den Föhngebieten bei rund 17 Grad.
Soweit die Prognose für Bären, Freiburg und Zwallis im Regionaljournal vom Donnerstag. Redaktion Hina Brigitte Mader, am Mikrofon war Priska Delberg. Die Sendung gibt es euch als Podcast im Internet unter regionaljournal.ch.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.